Konferenzen, Enregistrementer zu aktuellen Themen.
Radio 100,7.
Den 21. September 2019 war den 100. Jahrestag vom Referendum von 1919, an dem Lützebäuer aufgerufen waren, sich über die Staatsform an die zukünftige wirtschaftliche Ausrichtung vom Land auszuschwätzen. Bei der Gelegenheit hat das allgemeine Wahlrecht für Männer und Frauen ein echte Keier hier am Land gespielt. Mein Name ist Carlo Link und ich begrüße euch für eine weitere Episode aus der Serie Konferenzen um Radio 100,7.
Forum Z, Forum Z,
Forum Z, Forum Z.
Der Forum Z vom Oktober 2019, La Marche des Femmes, organisiert vom C2DH von der Uni Lützebüch, stund des Kehr am Kader von der Ausstellung am Nationalmuseum für Geschichte und Kunst. Wähle, was wir sind, 100 Jahre allgemein Wahlrecht zu Lützebüch. Neben interaktiven Ateliers stungen an einem speziellen Teil die Emanzipation und Vertretung von Frauen zu Lützebüch von 1919 bis 2019 am Mittelpunkt, wo der kritische Blick von einer Reihe Intervenanten ein kurzer Beitrag an drei Sprachen thematisiert gaufen. Wie gewinnt Sie weitere Informationen an Linken zum Thema zu finden um Sit vom Radio 100,7 und der Emission Konferenzen? Zum Schluss von der Remission kommen wir noch einmal auf die Ausstellung Wähle, was wir sind, 100 Jahre allgemein Wahlrecht zu Lützebüch zurück, die nach bis zum September 2020 am Nationalmuseum für Kunst und Geschichte zu gesehen ist. Als Interlude am Lauf von der Remission und zum Schluss lauschen wir Extrahen aus Kompositionen von der lützebüchischen Komponistin Lou Costa, die von 1889 bis 1973 gelieft hat. Die Worte gehen Jolo, da Martin Richard.
Le Forum Z est un cycle de conférences original basé sur un débat critique d'une question actuelle. Ce soir, nous avons relié les thèmes de recherche sur l'émancipation et la représentation des femmes au Luxembourg à l'exposition « Wähle, was wir sind, 100 Jahre allgemeines Wahlrecht ». Si vous regardez la brochure, le tableau et le titre de ce forum nous ont été généreusement prêtés par Madame Berthe Lutsch, une artiste féministe. Et elle a, nous avons pris un de ses panneaux, je pense que c'est le quatrième panneau de sa fameuse Marche des femmes, nous avons ajouté de 1919 à 2019 au Luxembourg. Madame Lutsch a consacré plusieurs années, depuis les années 60, à défendre le droit des femmes. Donc je vous remercie, Madame Lutsch, pour votre générosité de nous avoir prêté ce beau tableau. Et j'en viens maintenant à la première conférence, donc honneur aux jeunes, donc de l'option Wilzeschkanal du lycée de garçons de Esch. Ils vont vous présenter quatre sketchs filmés de leur quotidien. Ils sont motivés, ils ont créé, ils ont joué et ils vont prendre la parole et filment également tout le forum. La parole est à Ben.
Guten Abend, liebe Frauen und Männer. Also, ich bin Ben und du bist Jill. Wir sind vom Wilsch-Kanal. Und wir sind heute, weil Madame Richard und Madame Santana für ein Jahr bei uns gekommen sind. Also, wir haben uns gefragt, was uns fühlt, also die Jung, was die Jung sind, wie die Frauen in der Gesellschaft stehen. Das heißt, wenn wir am Wilsch-Kanal sind, haben wir dann noch ein paar Videos realisiert. Am Anfang haben wir uns vorgestellt, okay, wie machen wir das? Wie gehen wir da hin? Und am Anfang, so ist es ganz ehrlich, es war nicht so einfach. Wir haben viel mehr nicht gespart, wir sind aber auf keine Idee gekommen. Und dann sind wir mal auf ganz banale Sachen gegangen, wo ihr vielleicht nicht direkt auf Gedanken kennt, wenn ihr so überlegt. Voilà. Und wenn man die Klippe realisiert, dann haben wir eben gemerkt, dass eben noch ganz banale Sachen an der Gesellschaft, die so an der Gesellschaft verankert sind, die wir ja nicht wollen.
Mein Name ist Jill, ich bin auch, wie gesagt, aus dem Ulsch-Kanal und ich wollte auch kurz die Ungleichheit bei den Frauen und Männern eben aufschwätzen. Ungleichheit ist heute noch immer ein Thema und es wird auch immer ein Thema bleiben. Ich finde es nicht nur im Alltag, sondern auch sonst überall, wenn ich rausgehe. Und es ist einfach wichtig zu sehen, dass es doch kein Problem ist, den jemals also irgendwann aus dieser Welt geschafft werden kann. Ich wollte zurückgreifen auf Beispiel, wo die weibliche Turnprof, der Jung, auslacht, weil er mal keine Mädelschasspumpe hinkriegt. Dabei kann ich sagen, einfach, dass er auch vis-à-vis von den Männern zu viele Erwartungen hat. Das gëtt erwart, dass de Mann eng normal Pumpel hikräe soll. Und den Term medisches Pumpel, also einfach ein Term, die schwatscher für sich. Als Frau kann ich natürlich auch die Stereotypen, die in eurem Alltag eben begegnet. Und soll ihn sich vorstellen als Frau, als ihn eigentlich schon darunter gewinnt. Und als das überhaupt normal, dass Frauen darunter gewinnt sind. Also soll ihn äquivalieren, ob die gewünscht eigentlich richtig ist und ob das nicht so lieber abhalten.
Madame Germaine Götzinger est historienne, germaniste, professeure, présidente de la Fondation Servet, directrice honoraire du Centre national de littérature, auteur. Vous vous êtes entre autres penchée sur l'action de féministes et de femmes de caractère telles Louise Aston, Aline Meyrich de Saint-Hubert, Emma Weber Brückmann, Marie-Henriette Steil, Anis Kolz, Maria Erna Speyer. Ou sur la vie de luxembourgeoises domestiques en France ou en Belgique. Vous évoquerez les obstacles que les jeunes filles du début du XXe siècle devront surmonter pour accéder aux études supérieures.
Einem Mädchen, das nach der obligatorischen Schulpflicht von 6 Jahren etwas Zusätzliches lernen wollte, standen um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert wenig Möglichkeiten offen. Während die Jungen das Gymnasium besuchten, gab es für die Mädchen lediglich regionale Oberprimärschulen. Die Oberprimärschule par excellence in Luxemburg war Sainte-Sophie. Dort unterrichteten die Nonnen der Kongregation Notre-Dame, die großen Wert auf eine christliche Erziehung legten. Die Fächer waren Deutsch und Französisch, Grundlagen von Geschichte, Geographie, Biologie und Arithmetik. Weiter standen Gesang, Klavier und Politesse auf dem Programm, sowie Handarbeiten. Relevant war hier nicht das Wissen, sondern das Erlernen gesellschaftlicher Umgangsformen und die Vorbereitung auf die Führung eines Haushalts. Wer nach einer anspruchsvolleren Ausbildung strebte, ging ins Ausland, zu den sogenannten höheren Töchterschulen, vor allem nach Frankreich, der Sprache wegen, die unerlässlich für gesellschaftliche Anerkennung und sozialen Aufstieg war. So besuchte mal Simon Jonas Servet aus Weilerbach in Paris die Schule Notre-Dame de Sion. Marie und Elis de Röbe aus La Rochette ihrerseits wechselten ins näher gelegene Pensionnat du Sacré-Cœur nach Montigny-les-Metz. Der Abschluss einer höheren Töchterschule aber gab keinen Zugang zu den Universitäten, die seit einiger Zeit auch den Mädchen offen standen. Das führte zur Unzufriedenheit einer ganzen Reihe von Frauen, die studieren und einen liberalen Beruf ergreifen wollten. Dazu gehörte auch Aline Meyrich de Saint-Hubert, die Frau des Hüttendirektors Emil Meyrich, die im Anschluss an ihre Schulzeit in Sainte-Sophie in Bonn die höhere Töchterschule Sartorius besucht hatte und ihr ganzes Leben darunter litt, nicht studiert zu haben. Zusammen mit anderen engagierten Frauen lud sie die deutsche Frauenrechtlerin Käthe Schirmacher nach Luxemburg ein, um über die Ziele der modernen Frauenbewegung zu referieren. Im Anschluss an den gut besuchten Vortrag gründeten sie 1906 den Verein für die Interessen der Frau, der eine ganze Reihe von Tätigkeiten zugunsten der Frauen aufzuweisen hatte. Literaturkurse, Vorträge zu frauenrelevanten Themen, eine Enquete über die Wohnverhältnisse in den Vorstädten, eine Rechtsberatungsstelle und ein Stellenvermittlungsbüro. Hauptforderung des Vereins aber war die Gründung eines Mädchengymnasiums in Luxemburg. Um dieses Ziel zu erreichen, gingen die Frauen des Vereins eine Zweckallianz mit den Volksbildungsvereinen ein und gründeten die Association pour la Création des Lycées de Jeunes Filles. Sie studierten die Curricula der Mädchengymnasien der Nachbarländer und ließen sich von Spezialistinnen wie Käthe Schirmacher oder Cornélie Nourry, der Direktorin des Brüsseler Mädchengymnasiums, Isabelle Gatti de Gamont, beraten und trugen das Projekt an die Regierung heran. 1909 war es soweit. Das Mädchengymnasium konnte starten, übrigens mit demselben Programm wie im Ateneum. Emma Weber-Bruckmann, die Frau von Batti Weber und Mitstreiterin von Aline Meirisch, beschreibt die große Freude, als sich trotz massiver Gegenpropaganda und einer Unterschriftenaktion zugunsten eines Ausbaus von Sainte-Sophie 36 Schülerinnen für die erste Setiem in der von der Stadt Luxemburg zur Verfügung gestellten Limpertsberger Primärschule einschrieben. Das Mädchengymnasium, das unter privater Trägerschaft geführt und weitgehend von Aline Meirisch finanziert wurde, musste innerhalb von 3 Jahren den Beweis erbringen, dass es in Luxemburg überhaupt Bedarf nach einer gymnasialen Mädchenbildung gab. Außerdem mangelte es an Frauen mit einem Universitätsabschluss und so musste auf männliche Lehrkräfte zurückgegriffen werden. Nick van Werwicke, Jos Tockert, Nick Welter und August Oster erklärten sich bereit, die anfallenden Unterrichtsstunden unentgeltlich zu übernehmen. Dennoch gab es im Mädchengymnasium auch 2 ausgebildete Lehrerinnen. Das eine war Anne Beffer, die in Münster und Paris Romanistik studiert und über Alexandre Soumet promoviert hatte. Die andere war Marie Speyer, die im schweizerischen Fribourg und in Prag Germanistik und Romanistik studiert hatte. Nach ihrer Promotion über Friedrich Wilhelm Weber wurde sie Direktorin des dortigen Lycée Cantonal. In Luxemburg aber war sie lediglich als beigeordnete Direktorin des Lycée de Jeunes Filles vorgesehen. Anne Beffer und Marie Speyer waren zum Studium zugelassen worden, weil sie Volksschullehrerinnen waren und es über den Weg der sogenannten Rangexamina bis zum ersten Rang geschafft hatten. Der erste Rang aber war äquivalent mit dem Abitur. Wenn man dann es noch schaffte, Latein in Eigenregie nachzuholen, stand einem Studium nichts mehr im Wege. Als 1911 das private Mädchengymnasium vom Staat übernommen und ein zweites in Esch-Alzette eröffnet wurde, geschah dies mit signifikanten Einschränkungen. Latein wurde erst ab Patriam unterrichtet, Mathe auf ein Minimum reduziert, dafür aber wurden Fächer wie Handarbeit, Puerikultur und Ökonomie domestique eingeführt. Damit sollten die Mädchen geschützt werden, Zitat, contre les revendications, les visées ambitieuses des féministes transcendantes. Wie es in der Instruction ministérielle vom 3. Juli 1911 heißt. Erst 59 Jahre später, 1968, erhielten Mädchen und Jungen mit der Loi Dupont die gleichen Programme und damit die gleichen Bildungschancen. Das gleiche Wahlrecht wie ihre männlichen Kollegen erhielten sie allerdings bereits 1919. Und unter den Wählerinnen von 1919 gab es 2 Jahrgänge, die das Abitur abgelegt hatten. Darunter waren Marcel Dauphin und Louise Welter, die erste Zahnärztin bzw. die erste Ärztin von Luxemburg.
Madame René Wagner a plus d'une corde à son arc. Elle est journaliste, commissaire de cette exposition Vielewat Mirzin et historienne spécialisée dans la recherche sur différents mouvements d'émancipation au Luxembourg, ainsi qu'éditrice, entre autres, de 2 volumes qui font référence sur l'histoire des femmes au Luxembourg à partir de 1850 jusqu'à 1950 et le dernier volume qui vient de paraître à partir de 1940 jusqu'à aujourd'hui. Vous relatez les derniers mois de discussion pour l'obtention du droit de vote des femmes et le droit d'éligibilité en 1918 et 1919.
Vor dem Ersten Weltkrieg machte sich vor allem die Sozialdemokratische Partei für das Frauenwahlrecht stark. Anders als die anderen Parteien nahm sie Mitglieder beider Geschlechter auf, ermöglichte also auch Frauen, politisch aktiv zu werden. Zudem verpflichtete die Sozialistische Internationale seit 1904 explizit die Mitgliedsparteien, sich in den Parlamenten ihrer Länder für das Frauenwahlrecht einzusetzen. Die Liberalen engagierten sich zwar für eine verbesserte Mädchenbildung, schwiegen sich aber zum Frauenwahlrecht aus. Die Rechtspartei freundete sich überhaupt erst spät mit dem allgemeinen Wahlrecht an. Das allgemeine Wahlrecht wurde im Ersten Weltkrieg zu einer zentralen Forderung der internationalen Arbeiterbewegung. Es stand für das gesamte Streben nach einer neuen Gesellschaft. Als im Februar 1917 in Russland die Februarrevolution ausbrach, stand dort auch das allgemeine Wahlrecht, insbesondere das Frauenwahlrecht, an erster Stelle. Der große Streik in der Luxemburger Eisenindustrie im Juni 1917 scheiterte zwar, zeigte aber, dass die Luxemburger Arbeiterschaft nicht mehr ignoriert werden konnte. Und am 27. Juli 1917 brachten die sozialdemokratischen Abgeordneten eine Resolution zugunsten der Einführung des allgemeinen Wahlrechts im Parlament ein, die einstimmig angenommen wurde. Die Frage des Frauenwahlrechts wurde dabei nicht explizit angesprochen. Auch als Ende 1917 die Diskussion zur Verfassungsrevision begann, durch die erst das allgemeine Wahlrecht eingeführt werden konnte, sprachen sich die Liberalen und die katholische Rechtspartei nur generell für das allgemeine Wahlrecht aus. Der Parteitag der Sozialistischen Partei vom 2. Dezember 1917 dagegen forderte ausdrücklich auch das Frauenwahlrecht. Jedoch stand der Änderung des betreffenden Verfassungsartikels durch eine Konstituante nun nichts mehr im Weg. Erst vor den Wahlen zur verfassungsgebenden Versammlung, die Ende Juli und Anfang August 1918 stattfanden, positionierten sich die Kandidaten in den Wahlversammlungen. Der katholische Abgeordnete Pierre Schilz meinte, Zitat, die Einführung des Frauenstimmrechts wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Warum soll ein Lehrer das Wahlrecht besitzen, die Lehrerin jedoch nicht stimmberechtigt sein? Der junge Rechtsparteiler Pierre Dupont wollte sich jedoch mit einem Zusatz begnügen, dass, Zitat, das Stimmrecht ebenfalls auf die Frauen ausgedehnt werden kann, ohne dass hierzu die Auflösung der Kammer erfolgen muss. Emil Reuter erwähnte das Thema überhaupt nicht, ebenso wie die Liberalen und die Volksparteiler. Nur einige sozialdemokratische Kandidaten sprachen hier und da explizit das Frauenwahlrecht an. Im Juni 1918 begannen die sozialistischen Frauen, allen voran Parteikassiererin Jeanne Meyer-Heucke, die militanten Frauenrechtlerin Margrit Hay-Fink und die bürgerliche Margrit Mongenas-Servé, ihre Mobilisierungsarbeit mit Informationsversammlungen, Presseartikeln und einer Petitionskampagne. Vier Hauptaspekte wurden bei der Petition angesprochen. Der Ausschluss der Frauen aus dem politischen Konsens zum allgemeinen Wahlrecht, die Tatsache, dass der Code Napoleon die Frauen im Steuer- und Strafrecht durchaus als mündige Bürgerinnen betrachte, der Fortschritt in der Mädchenbildung und die Öffnung neuer Berufe für Frauen und schließlich der Krieg selbst, der für eine neue Rolle der Frau sorgte. Bis September 1918 unterschrieben etwa 350 Frauen die Petition. Sie wurde in mehreren Zeitungen abgedruckt, erreichte aber neben den Abgeordneten auch den Staatsminister selbst, denn ein Teil der Listen ist heute noch in einem Regierungsdossier im Nationalarchiv zu finden. Im Oktober 1918 begann eine Spezialkommission zur Verfassungsreform ihre Arbeit. Der Vorschlag des Liberalen Robert Brasse, den Frauen erst später durch ein Gesetz Wahlrechte zu geben, wurde einstimmig in der Kommission angenommen, auch von den drei sozialistischen Vertretern. Diese Formulierung hätte durchaus, wie in Belgien und Frankreich, zu einer jahrzehntelangen Vertagung der Frage führen können. Das Kriegsende brachte aber eine politische und soziale Krise, wie sie Luxemburg nie zuvor erlebt hatte. Es entstanden Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte. Bei öffentlichen Kundgebungen forderte man das allgemeine Wahlrecht für Frauen und Männer, den 8-Stunden-Tag, die Arbeitermitbestimmung und vor allem die Republik. Am 13. November 1918 verfehlte eine parlamentarische Resolution, die den Verzicht der Dynastie auf den Thron forderte, mit nur 2 Stimmen die Mehrheit. Bereits am 11. November deutete die Regierung an, dass ein Referendum zur Staatsform abgehalten werden sollte. Nur eine Woche später, deponierte Staatsminister Emil Reuter ein entsprechendes Gesetzesprojekt, in dem bereits explizit auch das Frauenwahlrecht festgehalten wurde. Das Kalkül der katholischen Partei war, dass die Frauenstimmen entscheidend sein könnten, um die Monarchie zu retten. In dieser Atmosphäre der Konfrontation startete die Verfassungsdebatte im Januar 1919 im Plenum. Die Ausgestaltung des neuen Wahlsystems wurde zu einer entscheidenden Frage. Die katholischen Abgeordneten traten nun offensiv für das Frauenwahlrecht ein. Die Liberalen ihrerseits versuchten es zu verhindern. Dabei benutzten sie die alte Argumentation der politischen Unreife und der fehlenden Bildung der Frauen, sprachen ihnen jedoch auch grundsätzlich aufgrund ihres Frauseins politische Rechte ab. Die sozialistischen Abgeordneten brachten zwar den Text der Spezialkommission zu Fall und setzten eine klare Formulierung des allgemeinen Wahlrechts für alle Frauen und Männer durch, doch während der letzten Verhandlungen Ende April 1919 erklärten sie sich bereit, den liberalen Kompromissvorschlag zu akzeptieren, den Frauen zunächst lediglich das Wahlrecht bei den Gemeindewahlen zu geben, im Gegenzug für eine liberale Unterstützung des Panaschierens. Dieser Handel schlug aber fehl. Am 8. Mai wurde das aktive und passive Wahlrecht für Männer und Frauen mit den Stimmen der Sozialisten, der Katholiken und der Volksparteiler gegen die der Liberalen angenommen. Am 15. Mai 1919 trat die neue Verfassung in Kraft. Die Rechnung der Rechtspartei schien aufzugehen, denn das Resultat des Referendums am 28. September 1919 war ein Plebiszit für die Monarchie. Die Frauen stellten das konservative Element dar, das zu diesem Ergebnis führte. So wurde in der zeitgenössischen Presse geschrieben und seitdem auch in der Geschichtsschreibung tradiert. Es wäre jedoch lohnend, genauer hinzuschauen und auch das Votum der anderen Wählergruppen zu analysieren. Vielen Dank.
Monsieur Régis Meuse est historien, conservateur au Musée national d'histoire et d'art en charge de la section d'histoire contemporaine et des arts décoratifs et populaires. Il est également le commissaire de l'exposition Vielwart mir Sinn honnot Joa Allgemeint Wahlrecht. Vous avez analysé l'évolution de ce droit politique durant près de 50 ans. Combien de femmes se sont engagées en politique? Quel impact cela a-t-il eu sur la société? Les femmes aux urnes, oui, et après?
Mesdames, Messieurs, depuis 1919, les femmes et les hommes luxembourgeois ont le droit de vote de manière égale. Pourtant, il fallut encore attendre des décennies après 1919 avant de constater des modifications substantielles de la condition féminine, notamment au niveau du Code civil. Dans les minutes qui suivent, je voudrais juste rappeler quelques évidences historiques. Sans être un expert de l'histoire des femmes, en tant qu'un des commissaires de l'exposition Vielwart mir Sinn, je veux essayer d'évoquer les lignes de force qui ont, je pense, guidé le choix des commissaires de certains objets et des documents en lien avec l'histoire des femmes, histoire qui apparaît en filigrane de notre narration sur l'histoire du suffrage universel. Au Luxembourg, les femmes ont toujours été présentes en politique, comme René vient de nous le rappeler également. Je voudrais commencer mon exposé en rappelant certains des arguments qui ont été proposés en faveur du suffrage des femmes lors de l'introduction de celui-ci en 1919. Certains n'ont pas perdu de leur actualité aujourd'hui. Je pense ici notamment aux propos de l'abbé Pierre Schiltz qui argumente que les femmes travaillent comme les hommes et qu'à ce titre, elles devraient jouir des mêmes droits politiques. Certes, nous connaissons les arrière-pensées électorales de la droite à ce moment, mais les arguments avancés rappellent étrangement ceux qui seront réutilisés par les nouveaux mouvements d'émancipation des années 1970 et qui, pour certains du moins, n'ont pas encore perdu de leur actualité aujourd'hui. Lors des premières élections au suffrage universel, des candidates sont présentes sur les listes électorales. Sur les 6 candidates socialistes, Marguerite Thomas Clement est élue et sera réélue jusqu'en 1931. Sur la liste du parti de la droite, au sud, figure une certaine Catherine Schleimakil, qui créa plus tard une revue féministe appelée l'Action féminine, qui paraît de 1927 à 1940. Plusieurs historiennes ont relevé dès les années 1990 l'innovation de l'action politique de Catherine Schleimakil, qui réunit à plusieurs reprises des listes assez intéressantes. En 1928, elle présente une liste électorale composée uniquement de femmes et réussit à se faire élire conseillère. En 1934, elle présente une liste paritaire de 11 femmes et de 11 hommes aux élections législatives. Il s'agit d'une certaine manière d'une démarche avant-gardiste, puisque la parité sur les listes électorales ne redevient un réel sursis pour certains partis politiques que dans les années 1980 ou plus tôt. D'autant plus qu'en 1934, à l'exception de la liste Schleimer-Kiel et des communistes, aucun autre parti ne présente de candidate dans la circonscription sud. Dans les années 1930 et 1960, le modèle familial de l'homme qui gagne son salaire pour nourrir sa famille et l'épouse veille à la tenue du ménage est peu contesté, et c'est aussi bien dans le monde catholique que dans le mouvement ouvrier. C'est le retour d'une certaine mentalité d'inspiration bourgeoise qui semble mettre une sorte de chape de plomb sur les initiatives d'émancipation. Il s'agit d'une certaine manière d'une évolution en contradiction avec les discussions et les développements des années 1905 à 1920 au Luxembourg, où le rôle des femmes en politique est beaucoup discuté, de manière très contradictoire, mais elles étaient présentes, bien que discrètement sur la scène politique. Ce retour de balancier évoque une évolution d'en dessous, avec des moments d'accélération et des moments de recul de l'émancipation des femmes au niveau politique. Dans les années 1930 à 1950, les partis s'adressent aux femmes avant tout comme des électrices. On retrouve dans l'exposition des publicités électorales qui appellent les femmes à voter pour les hommes qui défendraient leurs intérêts. Ces messages électoraux sont très caractéristiques de cette époque et dans Luxembourg de papa, où des hommes d'âge mûr en costume gris se répartissent le pouvoir entre eux. Il faudra attendre les revendications féministes des années 60 et 70 pour voir un léger retournement de situation et voir des succès électoraux de femmes, au même moment où on assiste d'ailleurs à un certain rajeunissement de la classe politique. Remarquons d'ailleurs que les femmes politiques luxembourgeoises sont des hommes politiques comme les autres. Certaines carrières politiques entamées dans les années 1970 ont duré des décennies et les femmes politiques profitent tout autant du panachage et de la prime aux notables que ce système induit. D'Astrid Lulling à Lydie Polfa, en passant par Colette Flash, Maud Hidalgo, Erna Hanikoschöpfes, Viviane Reding et bien d'autres, les femmes politiques s'insèrent alors pleinement dans les pratiques électorales luxembourgeoises. Néanmoins, les femmes restent encore aujourd'hui sous-représentées dans le monde politique. Malgré l'introduction des quotas de 40% pour chacun des deux sexes sur les listes électorales pour les élections nationales et européennes depuis 2018. Sur 60 députés, seuls, si on prend la date d'aujourd'hui, 16 sont des femmes, mais il y a des évolutions qui sont en cours au moment où nous parlons, qu'il ne m'appartient pas de commenter. Mais 10 ans, 100 ans après l'introduction du suffrage universel, le but d'une plus grande représentativité des deux sexes est aussi peu assuré que d'autres buts énoncés par les constituants de 1919, à savoir une plus juste représentation des différentes catégories d'âge et de toutes les classes sociales. L'extension du droit de vote était donc restée sans conséquences sociétales pendant près de 50 ans. Oui et non. Sans ce droit de vote introduit en 1919, les développements de la législation sociale et du travail pour le mouvement ouvrier dès les années 1920 et les avancées dans le domaine de l'égalité homme-femme, reprises dans la loi depuis les années 70, n'auraient pas été possibles. Le droit de vote est donc sans doute une condition nécessaire, mais pas suffisante pour induire de profonds changements de société dans l'immédiat.
Wéi am Ufang vun der Emission ugekënnecht, mer mir en kurz musikalisch Paus. Mir lauschtren Lo vun der Lützebuer Komponistin Lou Kostach aus ihrer Suite Dramatique 3, Danse au clair de la Lune. Et spielt den Orchestre Estro Harmonico Luxembourg unter der Direktion vum Jonathan Cale. dieser Musik von der Lou Koster schalte mir als Rimzreck an der Forum Z vom Oktober 2019 La Marche des Femmes, wo die Emanzipation und Vertretung von Frauen zu Lützeburg von 1919 bis 2019 thematisiert gofen. Weiter Martin Richard.
Madame Simone Flamand, magistrat, spécialiste de la protection de la jeunesse et du droit de la famille, est depuis 2 ans premier avocat général au parquet général à Luxembourg. Vous vous êtes penché sur l'évolution de carrière des femmes dans notre système judiciaire. Ce fut lent à démarrer, mais elles se sont rattrapées.
Oui, alors la conquête par les femmes du monde judiciaire luxembourgeois s'est faite en 2 étapes. D'abord le barreau. Ensuite, la magistrature. Ça commence en 1923, où une première femme se fait assermenter comme avocat au barreau de Luxembourg, ce fut Marguerite Walter. Ni le barreau, ni la Cour supérieure de justice qui a procédé à son assermentation n'y ont vu un obstacle. Donc ça s'est fait sans aucun problème. Elle ne resta pourtant pas très longtemps au barreau puisqu'elle s'est mariée avec Félix Walter qui ensuite est devenu magistrat. Et selon les convictions de l'époque, une femme mariée, ça reste dans son foyer, ça s'occupe de ses enfants et de son mari. C'est ce qu'elle a fait. 4 ans plus tard, donc 1927, c'est Nellie Probst qui veut se faire assermenter comme avocat. Le barreau est d'accord, mais, et c'est étonnant, la cour refuse. Elle s'oppose à cette assermentation. Ce n'est que grâce à la solidarité de ses collègues masculins que Nellie Probst peut se faire assermenter parce que les candidats masculins ont dit à la cour « Ah non, si notre consoeur n'est pas assermenté, nous, on refuse de prester serment. » Et donc, ça s'est fait sur pression des collègues masculins. 1928, sa sœur Rosalie Probst suit son exemple. Elle devient avocate et elle restera même au barreau après son mariage. Elle sera donc la première femme mariée avocate au Luxembourg. Pour les chiffres actuels, aujourd'hui, donc nous avons au barreau de Diekirch 50 avocats, sur lesquels 18 femmes, donc 36%. Barreau de Luxembourg, 2760 avocats, dont 47% de femmes. Les femmes entrent dans la magistrature, c'est un chemin beaucoup plus compliqué. Ça commence en 1937 avec Marthe Gleisner. Elle invoque le principe de constitutionnalité de l'égalité devant la loi et elle dit « Je veux devenir magistrat ». C'est une grande première. On demande donc l'avis des autorités judiciaires qui disent tout ensemble « Ah non, pas ça, on ne veut pas de femmes chez nous ». On invoque différentes raisons, des raisons tout d'abord d'ordre juridique, à savoir, premier problème, la femme mariée est incapable sur le plan juridique, elle se trouve sous la puissance de son mari et donc un magistrat doit être indépendant, ce que n'est pas la femme mariée. Deuxième problème, la loi est muette. Elle ne dit pas qu'une femme peut devenir juge et donc, les magistrats disent, le silence du législateur vaut négation, donc les femmes ne peuvent pas devenir magistrats. Ils invoquent quand même aussi d'autres raisons qui sont plus de l'ordre de l'opportunité. Ainsi, ils disent que la femme n'a pas une constitution assez robuste pour remplir cette lourde profession. Elle ne peut pas être juge pénal, elle ne peut surtout pas être juge d'instruction ni parquetière, c'est inimaginable. Des raisons d'ordre psychologique, une femme, ça fonctionne par les émotions, une femme ne sait pas être objective, donc un magistrat impartial, femme, impensable. Une femme n'a pas l'autorité nécessaire, voyons. Et finalement, une femme, ça risquerait quand même sérieusement de perturber ses collègues masculins. Donc, refus, Marthe Gleisner ne peut pas devenir magistrate. Elle restera au barreau jusqu'en 1950 et elle est ensuite nommée notaire où elle a eu une longue et fructueuse carrière. Entre 1937 et 1960, à d'itératives reprises, des femmes osent quand même poser des candidatures, donc voilà, elles insistent, mais à chaque fois, les avis des autorités judiciaires, et notamment du procureur général de l'époque, qui était Félix Walter, le mari de la première femme avocate, Marguerite Walter, il s'est toujours opposé de manière radicale à ce que les femmes entrent dans la magistrature. Néanmoins, le 11 avril 1961, trois femmes prêtent le serment de magistrat et deviennent substituts du procureur d'État. Il s'agit de Marianne Kurt, de Claire Peters et de Jeanne Rouff. Comment expliquer ce changement radical d'idées? Est-ce qu'il y a eu changement de philosophie? A-t-on cédé aux idées féministes? Il n'en est rien. Ce sont des raisons d'ordre tout à fait pragmatique. C'est le manque de combattants masculins qui explique que les femmes ont dû être recrutées. Donc on n'a pas eu assez de candidats hommes et donc les autorités judiciaires ont dû se résigner à tout simplement recruter des femmes. Les trois femmes, j'en ai une photo, on peut peut-être les montrer, voilà, là elles sont le jour de leur assermentation, elles sont sur leur 31, elles sont toutes fières, toutes contentes, elles ont été interviewées par Liliane Thorne-Petit, il y a un article au Lützeboer Land où elles expriment leur étonnement. Face à cette assermentation, elles n'avaient pas très grand espoir en posant leur candidature et elles disent aussi, voilà, les réactions de nos collègues sont un peu mitigées, il y a un peu d'hostilité, il y a de la bienveillance, mais elles sont quand même très confiantes que dans quelques mois, sinon au plus tard dans quelques années, voir des femmes juges, ça va être tout à fait normal. Et elles ont eu raison. Pour prendre l'exemple de Jeanne Rouff, elle a fait une carrière exemplaire dans la magistrature. Elle s'est mariée en 62, donc un an après son assermentation, elle a pu rester juge. Elle est devenue juge dans la magistrature assise en 67 et elle était même la première femme à devenir procureure d'État à Luxembourg. Où en est-on aujourd'hui? Eh bien, pour voir les proportions, elles ont très rapidement évolué. Si on prend l'année 1984, on a déjà 27% de femmes magistrats. Vers l'an 2000, cela bascule. Les femmes deviennent majoritaires. Et pour prendre les chiffres actuels, on est à 66% de femmes dans la magistrature. Les femmes sont à tous les postes de la magistrature assise, de la magistrature debout. Et en 2015, la première femme a été nommée comme procureure générale d'État, donc un des postes les plus prestigieux dans la magistrature luxembourgeoise. Je vous remercie.
Madame Isabelle Schmötten, grâce à des études spécialisées dans le domaine social, l'étude du genre et l'analyse politique, vous êtes aujourd'hui responsable de projets sociopolitiques au site Frauen Agenda, qui est un centre féministe à Luxembourg, ayant une bibliothèque très importante, une médiathèque et également les archives du MLF. Vous êtes donc à la source de la documentation pour nous entretenir des années MLF très actives, de l'après avec la création du site FAM et de l'évolution vers les questions de parité, de genre et autres.
Die luxemburgische Frauenbefreiungsbewegung, kurz MLF, für Mouvement de Libération des Femmes, wurde im Zuge der Aufbruchsstimmung der 60er Jahre und inspiriert durch das französische Pendant gegründet. Die Initiative ging aus von der Künstlerin Berthe Lutschen, die auch La Marche des Femmes kreiert hat, welche 1971 ins Hotel de l'Ancre d'Or einlud. An diesem Abend wurde die Gründung der Organisation MLF beschlossen. Trotz der großen Diversität der Mitglieder hatten alle das Verlangen nach einer radikalen Gleichberechtigung und einer Neuverteilung der Rollen von Frauen und Männern im Beruf wie im Privatleben. Die Reform des Eherechts war die erste große Kampagne des MLF. Damals war die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern fest im Code Civil verankert. Rückblickend kann zweifellos gesagt werden, dass die Luxemburger Frauenbewegung maßgeblich mitverantwortlich war für das neue Ehegesetz von 1974. Ab 1974 stand die Selbstbestimmung der Frau über ihren Körper und ihre Sexualität im Vordergrund und der MLF forderte die Entkriminalisierung der Abtreibung. Ganz nach französischem und deutschem Vorbild organisierte das MLF eine Unterschriftenaktion unter dem Titel »Ich erkläre abgetrieben zu haben. Ich erkläre mich solidarisch mit Frauen, die abgetrieben haben« und sammelte so 421 Unterschriften. Die konservative Tagespresse veröffentlichte diese aber selbstverständlich nicht, im Gegensatz zu den Nachbarländern. Ein wichtiges Thema des MLF war das Recht der Frauen auf Arbeit. Auf Bestreben des MLF entstand in diesem Zusammenhang 1979 die erste subventionierte Kindertagesstätte namens Chance Égalité in Luxemburg. Auch die Einrichtung des ersten Frauenhauses als Zufluchtsort für misshandelte Frauen geht auf eine Arbeitsgruppe des MLF zurück, aus der sich der gemeinnützige Verein Femmes en Détresse entwickelt hat, die heute größte Frauenhilfsorganisation in Luxemburg. 1979 konnte der MLF erstmalig ein Frauenzentrum einrichten, wo die Arbeitsgruppe AFOFAM Telefondienst anbot zur Beratung bei ungewollten Schwangerschaften. Gewalt gegen Frauen, die Bekämpfung von Prostitution und Pornografie waren weitere wichtige Themen. Im MLF gab es des Weiteren ab 1982 eine sehr aktive Lesbengruppe, die die Publikation AFOLESBIENNE herausgab. Die lesbischen Frauen waren auch sehr aktiv in der Theatergruppe des MLF. Zwischen den lesbischen und heterosexuellen Frauen gab es allerdings auch zeitweise starke Spannungen. In den 80er Jahren verlor die Frauenbewegung nicht nur in Luxemburg an Schwungkraft. Die Idee, ein Frauendokumentationszentrum zu gründen, wie es im europäischen Ausland immer häufiger vorkam, wurde von ausländischen Frauen, die vor allem in europäischen Institutionen arbeiteten, an MLF-Mitglieder herangetragen. Mit ihrer Energie und ihrem Optimismus trugen sie wesentlich zur Entstehung des HIT bei. Nach etwas Vorlaufzeit eröffnete das HIT FAM am 8. März 1992 seine Türen. Finanzielle Unterstützung gab es von Anfang an von den für Gleichstellungsfragen verantwortlichen Ministerien und dem Kulturministerium. Das HIT ist seit jeher feministische Bibliothek und Mediathek. Schnell kamen pädagogische, kulturelle und soziopolitische Projekte dazu. Zwei Themen bilden in der Projektarbeit bis heute eine Konstante: Gender und Musik sowie Erziehung zur Gleichheit. Dem zweiten liegt die Überzeugung zugrunde, dass ein Mentalitätswandel am besten durch eine Veränderung der pädagogischen Inhalte zu erreichen ist. In dieser Perspektive wurde 2002 auch der Girls Day initiiert. Außerdem wurden Unterrichtsmappen sowie mehrere Bücherkoffer entwickelt, die nach dem Prinzip einer Rucksackbibliothek funktionieren und sich vor allem an Grundschüler und Schülerinnen richten. Von Beginn an hat das HIT mit vielfältigen Organisationen und Institutionen zusammengearbeitet und hat Bündnisse initiiert, wie zum Beispiel den Zusammenschluss der Frauenorganisationen zur Vorbereitung der Aktionen zum Weltfrauentag. So entstand unter anderem die Internetseite frandach.lu und der Stadtrundgang Frauenleben, Frauenlegenden. Um gegen die Unterrepräsentanz von Frauen in den Medien vorzugehen, hat das HIT unter anderem am internationalen Global Media Monitoring Projekt teilgenommen und die Expertinnen-Datenbank Expertisa ins Leben gerufen. Außerdem bekämpft das HIT seit Jahren diskriminierende Werbung. Ein wichtiges Ziel des HIT ist die Aufarbeitung und Dokumentation der Frauengeschichte, unter anderem über zahlreiche Veröffentlichungen. Das Gespenst des Feminismus bildet die Basis meiner Ausführungen. Mit den Haien streiten ist die aktuellste Publikation des HIT und zurzeit für den Luxemburgischen Buchpreis nominiert. Ein Schwerpunkt des HIT ist die Förderung von Künstlerinnen, wobei Gender und Musik besonders im Fokus stehen. Konzerte, um die Werke von Komponistinnen bekannt zu machen, CD-Editionen sowie die Archive von Lou Costa und Helen Buchholz sind erfolgreich im In- und Ausland. Ist heute alles erreicht, war die Frage von meinem Vortrag. Bereits nach der Einführung des Frauenwahlrechts wurde den Frauen diese Frage gestellt. Der MLF und die Frauenbewegung insgesamt haben ohne Zweifel zu einem beschleunigten gesellschaftlichen Wandel zugunsten der Frauenrechte beigetragen. Trotz gesetzlicher Gleichstellung und trotz aller wichtiger und hart erkämpfter Fortschritte erfahren Frauen, insbesondere lesbische Frauen, Transfrauen, muslimische Frauen, schwarze Frauen und einkommensarme Frauen noch immer Diskriminierung. Es geht dabei nicht um Männer gegen Frauen, sondern um Privilegien und um strukturelle Benachteiligungen. Um auf die komplexen Verhältnisse aufmerksam zu machen, denen eine Einteilung in die Männer und die Frauen nicht gerecht wird, hat das CIT-FAM sich 2002 in CIT-Frauen und Gender umbenannt. Zu fortwährenden Problemen wie häuslicher Gewalt gegen Frauen kommt die Infragestellung erkämpfter Errungenschaften auf internationalem Terrain hinzu, wie zum Beispiel das Recht auf Abtreibung oder die Verankerung von Gender Studies in der Wissenschaft. Nicht umsonst erlebt der Feminismus zurzeit wieder viel Zulauf und auch in Luxemburg bilden sich neue Bündnisse zwischen jungen und weniger jungen Frauen und vereinzelt auch Männern, die gemeinsam für eine geschlechtergerechte Zukunft im Sinne einer Kultur der Menschenrechte kämpfen. Am Ende möchte ich den Frauen, der ersten und den anwesenden und nicht anwesenden Frauen der zweiten Frauenbewegung danken. Ohne sie, ohne ihre Vorkämpfe und ihr anhaltendes Engagement stünde ich und stünden all wir jungen Frauen heute nicht hier. Unsere Aufgabe und Verantwortung ist es, die erkämpften Errungenschaften zu bewahren und die noch bestehenden Missstände anzugehen.
Nach diesem Beitrag kommt eine interessante Frau aus dem Publikum, Gestalt von einer Frau und Person von der Simone Flamand vom Parquet General. Für was sie mit dem Titel Premier Avocat General Hai offiziell vorgestellt gauf. Dazu Simone Flamand.
Nous estimons que c'est le titre qui compte, c'est la fonction qui compte et donc une femme peut remplir cette fonction aussi bien qu'un homme. Donc par exemple, moi personnellement, quand je m'adresse à la cour, je dis Madame le Président, Madame les conseillers et pas les conseillères parce que j'estime que je m'adresse à une fonction et pas à une femme ou un homme. Ça m'est indifférent, voilà.
Wie am Anfang versprach, komme ich noch einmal zurück auf die Ausstellung Wählen, was wir sind, 100 Jahre allgemeines Wahlrecht zu Lützeburg. Für den Vernissage von der Expo kommt der Maurice Molitor zusammen mit dem Regis Meus vom Nationalmuseum für Geschichte und Kunst eine Visite-Idee machen.
Die Ausstellung sind rund 650 Quadratmeter, sind über 350 Originaldokumente oder Objekte, die wir weisen, plus ein rund 50 Reproduktionen. Am Abtakt sind Mikrotrottoiren. Das ist das Witzigste gesehen, die einen, die sagen, ja, ganz wichtig, wir sind ganz froh darüber, dass es gut ist, dass es eine Weltpflicht geht. Und andere sagen, oh, dann hat das sowieso nicht. Und verschiedene Ehler Leute sagen, dass es gut ist, dass ich nichts kenne, wir muss gehen. Also das ist wirklich auch die unterschiedlichen Approche, die wir wollen weisen. Wirklich den Aufhang eben, die Leute da wegholen, wo sie sind. Ne?
Das fängt also um mit der Meinung aus dem Verleg.
Voilà. Und dann, also das ist wirklich ganz progressiv, wo wir da wirklich an die Geschichte rangehen. Aber hier ist der Raum, den aus ganz einfach mit der Grafik für dort stellen, was der Prozentage von den Wählern zum Durchschnitt 141 bis heute aus, par rapport zur Lützeburger Bevölkerung und zur Gesamtbevölkerung vom Land. Da kann jeder Verein dann seine Konklusionen daraus erzählen. Ja, hier ist der Raum, also den wir nennen den Raum über die Verfassung, wo man eigentlich die verschiedenen Kapiteln, also verschiedene Paragraphen vom Artikel 52, den das Wahlrecht regelt, 1919 dann eben umgeändert wird, probieren zu erklären. Weil neben 1919 wirklich das System, das wir heute noch gebrauchen und den ganz großen Tisch festgelöst gehen ist. Wir sind natürlich auch ganz froh, dass wir auch vom Nationalarchiv dann das Originalgesetz gelehnt haben, von der Grande Charles dann erschrieben, was dann das allgemeine Wahlrecht dann noch erfeiert. Wir sind parteipolitisch neutral und Parteien sind zwar da, besonders schon in dem heutigen Raum, wo wir Reproduktionen origineller von Affischen, von Wahlen haben. Also es geht in der Visite, geht vielleicht ein bisschen schlauen, aber das auch die sieht, wie viel da hängt. Ne? Also die Ehelste aus den 30er Jahren und die allerletzte von 2018. Aber Affischen ist relativ witzig, weil sie verschiedener, die kann ich sich heute nicht mehr vorstellen. Also die waren schon zeitweise in den 50er und 70er. Parteien vielleicht ein bisschen mehr frisch, wie halt ein bisschen mehr intensiv.
Ich habe noch Poeten umwirkt. CSV und Bauernstand zählen immer Hand an Hand.
Ja. Bei den Wahlen, natürlich brauchen wir auch ein Wahlbüro. Du hat noch Wahlbüro agerecht. Die letzten Jahren hat gefehlt, dass es das eine Konfusion gibt. Wie weit gehen wir eigentlich wählen? Wir wählen Deputierte, wir wählen nicht Regierung. Also, wir haben keinen Raum für die Regierung gemacht, wir haben einen Raum gemacht für die Chamber. Das heißt, wir thematisieren, also wir haben die Chamber ein bisschen nur gebildet, wir haben noch originale Banken aus der Chamber.
Aber kein original Teppich.
Kein original Teppich, auch kein original Seil. Mehr, wo man effektiv weisen, wie die Chamber evoluiert wird. Und heute kommt dann auch audiovisuelles Material dabei. Zum Beispiel, dass an der Chamber bis an 90er Jahren Französisch geschwärzt ging, dass man das thematisieren, wie die Evolutionen kommen sind.
Aufschließend vielleicht froh, was werdet ihr am Anfang das Leitheim rausholen aus der Ausstellung?
Also wir werden uns, dass die Leute vielleicht sich die Frage stellen, was haben die Wahlen aus verschiedenen Jahren, die sich da verstoppen. Und einfach mal etwas wird für vielleicht für verschiedene Leute als ein lästig Pflicht empfand als vielleicht auch mehr gesehen als Rest. Eine Analyse, die mir gemacht haben, als wenn man guckt, was man alles von Werbung haben, von der Weise, wie die Politik funktioniert, also trotzdem hat zu Lützburg noch immer extrem personenzentriert. Was schon am 19. Jahrhundert war, Notabilitäten, die wollten gewählt gehen, am Zensuswahlrecht, aber was hat noch immer funktioniert. Und die bad Idee, was Politik soll sein, wo gehen wir hin, was ist Zukunft, was wollen wir für Zukunft, als Fleisch in der Ausstellung gerade zu wenig präsent, wird auch am politischen Alltag oder an der Wahl präsent ist. Und Fleisch ist es auch, dass wir die Leute dazu bringen, wenn wir die Frage stellen, an der Ausstellung, an den Texten, sich vorstellen, also das, worum es geht. Geht es schönes Wahlplakat oder geht es darum, was wollen wir für die Zukunft, wo wollen wir hin? Und das ist auch die Frage, dann die noch stellen. Und ja, das vielleicht ambitiös, aber dann auch als ein Teil zu der politischen Bildung beitragen.
Informationen zu der Ausstellung, wähle, was wir sehen, wie auch Allgemeines zu der Emission, geht es um Sit vom Radio ob 100,7.lu und at Konferenzen. Es so, merci für den Interesse, und wünsche noch einen schönen Tag an Begleitung vom Radio 100,7. Ausklingen wollen wir das Rendezvous mit einem Extra aus einer weiteren Komposition von der Lou Kostach mit dem Titel Tut wie.